Tja, so kann es manchmal gehen. Während ich nämlich Folge 553 des Nur der HSV-Podcast aufgenommen habe, hat mir Hobbs, der kranke Hobbs, eine Sprachnachricht zukommen lassen. Das wiederum habe ich aber erst gemerkt, als die Aufnahme schon im Kasten war. Jetzt habe ich überlegt, wie ich diese Sprachnachricht von Hobbs euch zukommen lasse und habe mich Folgendes entschieden. Ihr hört jetzt gleich das Intro und danach hört ihr Hobbs. Und ja, dann geht es mit der ganz normalen, fertigen Folge weiter. Ich wünsche euch viel Spaß.
Tag auch, liebe Nude HSV Podcast-Hörer. Manchmal kommt es anders, als man denkt. An diesem Wochenende hätte ich jetzt eigentlich beruflich ganz woanders in Deutschland sein sollen, aber am Donnerstagnachmittag hat mich ein Virus umgehauen und seitdem liege ich im Bett, nicht mit Männerschnupfen, sondern schon mit einer dicken, fetten Erkältung. So eine, wo einem die Knochen wehtun und die Augen wehtun und der Hals wehtut und jetzt in diesen 3 Tagen irgendwie auch nicht besser geworden. Furchtbar. Es ist nur eine Erkältung, also jetzt kein großes Mitleid, aber es zwingt mich schon, im Bett zu bleiben. Und kleiner Trostpflaster ist dann natürlich, dass ich Fußball gucken konnte. Und so habe ich natürlich auch das Spiel unseres HSV gesehen und möchte jetzt hier meinen Eindruck wiedergeben. Das sind 2 Dinge, an die ich denke. Zum einen hat dieses Spiel, denke ich, gezeigt, dass bei unserem Podcast, bei anderen HSV-Podcasts und generell überall, wo über den Fußball, wo über den HSV diskutiert wird, dass wir uns alle mal nicht mehr ganz so wichtig nehmen sollten, denn die überwiegende Meinung, die ich so mitbekommen habe nach dem Wiesbaden-Spiel, war zum einen, dass die Mannschaft vielleicht doch nicht so die richtige Mentalität hat, dass sie zu viele Chancen hat liegen lassen, weil vielleicht doch die letzten 5% Willen fehlten. Und auch Dieter Hecking hat natürlich ein Fett abbekommen, dass er David eingewechselt hat. Das war das falsche Signal für die Mannschaft und auch ein Bärendienst, weil David dann natürlich auch den Fehler gemacht hat, den Ball zur Ecke geköpft hat und dann auch den Ball auch noch zu Knöll geköpft hat und so wieder noch den Ausgleich in der Nachspielzeit bekommen haben. Also da war diese Kritik umfänglich und genau diese Punkte konnte man jetzt widerlegen im Spiel gegen Holstein Kiel. Ich fand, da war die Einstellung und die Moral unserer Mannschaft vorbildlich. Wir haben in den ersten Minuten richtig gute Torchancen erzielt. Dann kam die rote Karte, auf die ich gleich noch gesondert eingehe. Das hat das Spiel natürlich verändert. Dann dieser unglückliche Treffer von Kiel mit einer Verkettung doofer Umstände. Ja, und in der zweiten Halbzeit war das sicher für neutrale Zuschauer kein gutes Spiel. Das lag aber daran, weil Kiel überhaupt nichts auf die Kette bekam und der HSV versucht hat, Spielkontrolle zu bekommen und das auch ganz gut gelungen ist bis zum Strafraum, aber dann kam irgendwie auch nichts Zählbares raus. Aber die Mentalität des Hamburger Sportvereins über einen so langen Zeitraum, über ich glaube fast 70 Minuten, mit einem Mann weniger zu spielen und Kiel sich überhaupt nicht haben entfalten zu lassen, wobei Kiel als Stuttgart vor kurzem auch eine rote Karte bekommen hat, Kiel dann auf einmal Stuttgart an die Wand gespielt hat und das ist in diesem Fall überhaupt nicht passiert. Insofern die Einstellung der Spieler, die Einstellung der Mannschaft und die Moral, glaube ich, gerade nach diesem Spiel darf gar nicht in Frage gestellt werden. Die fand ich einfach super. Ja, und Dieter Hecking wechselt dann auch noch den Mann ein, der dann das zum Glück das 1:1 macht und das 1:1 schießt. Also hier muss man dann sagen, wenn man Dieter Hecking gegen Wiesbaden wegen seiner Einwechslung von David kritisiert hat, dann muss man ihn hier auch loben. Und deswegen ist alles so ein bisschen ad absurdum geführt. Also diese ganze Kritik nach Wiesbaden, so im Nachhinein, ja, ich fand auch das Spiel, man hört hier jetzt auch oft, ja, der HSV hat gegen Wiesbaden in der Nachspielzeit noch einen Treffer kassiert und jetzt haben sie selber einen Treffer geschossen. Ich finde, das kann man gar nicht vergleichen. Der HSV hat gegen Wiesbaden in der zweiten Halbzeit mehrere hochprozentige Chancen sicher spielt. Ich kann mich überhaupt nicht an einen einzigen Torschuss von Holstein Kiel erinnern in der zweiten Halbzeit gegen uns, obwohl sie ein Mann mehr waren. Also da hat sich die ganze Mannschaft voll gegen angestemmt. Und deswegen finde ich es völlig richtig, wenn man sagt, dass Wiesbaden völlig glücklich noch einen Punkt bekommen hat. Und ich finde, bei uns war es völlig verdient, dass wir noch mindestens diesen einen Punkt bekommen haben. Also Lob an die Einstellung. Ja, und dann noch die Geschichte mit dem Trainer, mit dem Schiedsrichter. Das war für mich der schlechteste Mann auf dem Platz. Die rote Karte war für mich keine rote Karte, schon beim Live-Bild nicht. Und ich habe mich nachher bei den Wiederholungen auch bestätigt gefühlt. Es war das erste Foul von Bakariatta. Er kommt von der Seite und nicht von hinten, was ja ganz wichtig ist für eine direkte rote Karte. Sein Schuh ist nicht auf, seine Sohle ist nicht auf, sondern er will den Ball spielen. Und der Spieler von Köln, ich bilde mir wirklich ein, das schon im Live-Bild gesehen zu haben, will nichts anderes als den Ball einfach nur abschirmen. Also stellt sie sozusagen zwischen Jatta und dem Ball. Und ja, dass das natürlich mit voller Wucht war und dass man und auch auf gar keinen Fall sagen kann, das war eine krasse Fehlentscheidung, diese rote Karte. Das würde ich ja niemals sagen. Man kann hier natürlich auch rot geben. Aber ich empfand es völlig übertrieben aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Und das sah natürlich dramatisch aus, direkt vor der Bank von Kiel. Dann weiß man ja, dass bei diesen Spielfeldern nach der Seitenauslinie oft auch schnell Stein kommt oder Beton oder sonst irgendwas und der Spieler fällt auch direkt drauf. Also auch das muss ein Schiedsrichter sicher berücksichtigen und da ist dann eventuell eine rote Karte auch in Ordnung. Wie gesagt, für mich keine krasse Fehlentscheidung. Aber ich hätte diese Entscheidung so nie gefällt. Wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, ich hätte dem Gelb gezeigt und hätte gesagt, Freund, noch einmal Trikot zupfen und du bist vom Feld, aber das war jetzt für mich kein brutales Foul, also aus meiner Sicht. Aber gut, wenn er das so pfeift, dann ist das so. Aber deswegen ist er nicht für mich der schlechteste Mann auf dem Feld gewesen, sondern er ist deswegen der schlechteste Mann für mich auf dem Feld gewesen, weil wir, ich glaube, ungefähr in der 85. Minute gab es ein Foul an Hinterseher im Strafraum der Kieler und es gibt keinen Elfmeter. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ja, auch da würde ich sagen, es war keine krasse Fehlentscheidung, den Elfer nicht zu geben, weil der Kieler Spieler, das sah man schon in der Bewegung, das sieht man erst recht in der Wiederholung, der Kieler Spieler wollte ja den Hinterseher gar nicht treffen. Der hat ihn, glaube ich, gar nicht drauf gehabt. Der wollte den Ball rausdreschen und holt aus mit seinem Fuß, aber er trifft nun mal Hinterseher. Ja, und jetzt komme ich zum Schiedsrichter. Wenn ich Das hat doch nichts mit HSV oder Kiel zu tun. Das hat jetzt auch nichts parteiisch zu tun. Es geht nur um die Szenen. Wenn ich bei dieser einen Szene sofort glatt rot gebe, dann zeige ich ja keine Kompromisse. Aber dann musst du bei diesem Ding im Strafraum auch Elfmeter zeigen, weil der Hinterseher ist getroffen worden. Das war ein klares Foul, auch wenn es nicht beabsichtigt war und hat uns eine Torchance genommen. Der Hinterseher hätte sonst den Ball annehmen können und aufs Tor schießen können. Also, und deswegen diese Inkonsequenz, ja, das eine so auszulegen, relativ hart, und dann das eine so auszulegen, relativ laissez-faire, das fand ich, war halt ganz schwierig. Dingert kann sich ja freuen, dass der HSV da noch ein Tor geschossen hat. Ich glaube, wenn wir das nicht geschossen hätten, dann wäre dieser nicht gegebene Elfmeter noch ein größeres Thema geworden. Und insofern sind wir nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen, aber ich empfand die Schiedsrichterleistung wirklich sehr schlecht an diesem Tag, weil sie halt auch zur Destabilisierung des Spiels aus meinem Blickwinkel gezählt werden kann. So, nun will ich euch nicht weiter hier ins Mikrofon stottern. Ich versuche auch schon seit 2 Minuten den Husten irgendwie wegzuhalten. Darf man nicht sagen. Und wünsche euch natürlich noch eine weitere gute Podcast-Folge. Ich werde jetzt hier auch keinen HSVer benennen. Das sollt ihr mal machen. Ich denke, dass es selten so einen guten Zeitpunkt für eine Länderspielpause gab wie dieses Mal, denn der HSV wirkte jetzt auch so ein bisschen überspielt. Das sieht man bei Rick von Drongelen und bei anderen Spielern auch. Ich glaube, dass jetzt diese 14 Tage kein Pflichtspiel dem HSV ziemlich, ziemlich gut tun wird und dass wir dann gestärkt und auch mit einer breiten Brust in die letzten Spiele des Kalenderjahres 2019 gehen. Ich bin da ziemlich zuversichtlich. Ich werde die ersten beiden Spiele verpassen. Sascha macht dann alleine weiter oder lädt sich nochmal einen Gast ein oder Gäste ein. Dann spielen wir, ich weiß nicht, gegen wen. Warte, ich gucke jetzt mal ganz schnell nach. Also, Warte mal ganz kurz. Also das Dresden-Spiel und das Osnabrück-Spiel werde ich verpassen. Aber dann am Freitag, den 6. Dezember, am Nikolaustag, spielt unser Hamburger Sportverein abends im Volkspark gegen Heidenheim. Und wenn alles pünktlich verläuft, dann sollte ich am Vormittag des 6. Dezember aus meinem Urlaub wiederkommen. Da sollte der Flieger hier in Hamburg landen. Und da bin ich braun gebrannt, voller Energie, gut gelaunt und Erkältung schon lange vergessen und freue mich dann an dem Wochenende dann wieder über den HSV mit Sascha sprechen zu können. Ja, Dankeschön und euch noch viel Spaß hier mit dem Podcast. Wir hören uns im Dezember. Sascha, mach du weiter bitte.
Moin und herzlich willkommen zur Folge 553 vom Nur der HSV Podcast. Es ist Sonntagvormittag und der HSV hat vor, ja, bummelig 22 Stunden einen Punkt bei Holstein Kiel geholt. Darüber möchte ich reden, aber nicht mit Hobbs, so wie ihr das gewohnt seid. Der ist diesmal verhindert. Ist aber eigentlich eine ganz schöne Geschichte, denn ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar nicht irgendeinen, sondern keinen geringeren als Patrick. Moin Patrick.
Moin Sascha, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
Ja, gerne. Das war erstmal kurz und knapp. Patrick, du warst vor kurzem, vor ein paar Wochen zu hören beim großartigen Rasenfunk und zwar dort im Kurzpass und durftest da schon mal deine Einschätzung zur zweiten Liga im Allgemeinen, glaube ich, abgeben und zum HSV im Besonderen, ne?
Genau, das war vor ein paar Wochen, war ganz spannend. Ja. Seitdem hat sich ja bei uns auch ein bisschen was getan.
Das stimmt wohl. Aber ich wollte damit sagen, wer eine Einladung von Max Jakob Ost bekommt, also der muss auch was drauf haben. Insofern freue ich mich sehr, dich auch hier zu haben. Wir kennen uns ja schon etwas länger. Wir haben auch schon in anderen Podcasts miteinander gesprochen. Insofern freue ich mich auf unser nächstes Gespräch einfach mal. Ne? Auch wenn der Anlass vielleicht nicht ganz so schön ist. Wir hätten vielleicht uns 3 Punkte erhofft. Wir haben nur einen bei Kiel geholt. Vorab vielleicht die Frage, bist du mit diesem Punkt zufrieden?
Ja, vorm Spiel wären wir, glaube ich, alle nicht zufrieden gewesen. Aber man muss ja den Spielverlauf auch berücksichtigen. Und 60 Minuten in Unterzahl oder 65 Minuten in Unterzahl und dabei eigentlich beim Gegner keine Großchance zugelassen. Damit kann man, glaube ich, zufrieden sein. Beziehungsweise muss man das auch. Ja. So gefestigt sind wir da noch nicht, dass wir in Unterzahl den Gegner auseinanderspielen können.
Nee, da sprichst du ein wahres Wort, zumal in Unterzahl, ja, und auch mit dem etwas dezimierten Kader ja auch. Also, wenn ich mir die Aufstellung angucke, es war ja dieselbe Aufstellung wie gegen Wien Wiesbaden. Fand ich erst, ja, ungewohnt, beziehungsweise überraschend, weil man tauscht ja doch gerne aus, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wen wollen wir noch tauschen? Wir haben so viele Verletzte derzeit, wir kommen gar nicht groß zum Tauschen, ne? Oder wie siehst du das?
Ja, also der Kader ist ja generell nicht so tief besetzt und dadurch, dass wir halt auf ein, zwei Schlüsselpositionen Verletzungen hatten mit Hanek, Hand und eben unseren beiden Rechtsverteidigern, gibt es natürlich nicht so viele Optionen.
Nee, leider nicht. Also hat sich die Mannschaft im Grunde von selbst aufgestellt und insofern dann eben auch, wie gesagt, keine Überraschung mehr, dass es bei der gleichen Aufstellung blieb, wie auch schon im Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Und ich finde auch, das war im Grunde auch so ein Spiel wie gegen Wien-Wiesbaden, aber eben genau umgedreht. Ne? Also wenn man sich da wirklich nur mal die Rahmendaten anguckt, mit der roten Karte, die letzte Woche ja noch gegen uns war, jetzt mit und der Treffer in der Nachspielzeit dann diesmal sozusagen das glücklichere Ende für uns. Ne? Wollen wir so ein bisschen die wichtigsten Szenen vielleicht durchgehen? Also die Anfangsphase, ich habe diesmal das Vergnügen gehabt, in so einer Art Fußballkneipe das Spiel zu verfolgen. Mit mehreren mir sehr wohlgesinnten und sehr sympathischen HSV-Fans. Und wir kamen überein, also der HSV hatte erstmal das Heft in der Hand, würde ich sagen. Und nach ein, zwei Minuten, wo Kiel erstmal schön vorne angelaufen hat, hat der HSV dann das Heft in die Hand genommen. Und die ersten 15 Minuten, wenn nicht 20, gehörten, glaube ich, ihm. Oder hast du das anders gesehen?
Nee, ich habe ja keine Tomaten auf den Augen. Ich habe es genauso gesehen wie du. Hat, glaube ich, jeder so gesehen. Der Kommentator hat ja auch die ganze Zeit davon gesprochen. Hm. Es war eigentlich auch es war unsere beste Phase, eben auch dadurch bedingt, dass Kiel danach sich ein bisschen stabilisiert hat und dann eben die rote Karte kam, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen.
Genau.
Aber so wirklich viel hatten wir nun auch nicht. Also wir hatten Spielkontrolle, wir waren agil, wir haben sie vom Tor ferngehalten, aber wir hatten irgendwie eine Chance, die du vielleicht ansprechen willst, von Kittel direkt am Anfang.
Ja.
Und dann eben das Abseitstor. Aber es ist halt ein Abseitstor. Ich weiß nicht, ob man sowas unbedingt dann als Chance zählen muss, weil das war ja schon relativ früh in der Entstehung abseits und auch klares Abseits. Von daher, es zeigt sich so ein bisschen, dass wir offensiv meiner Meinung nach so ein bisschen im Slump sind. Das heißt, irgendwie so gegen diese tiefstehenden Gegner fehlen im Moment so die ganz großen Ideen.
Ja.
So ein frühes Tor hätte vielleicht geholfen. Das ist ja schon einige Male in der Saison so gewesen, dass wir mit der ersten Chance gleich getroffen haben und dann eben ein bisschen Platz bekamen und sie auseinander kombinieren konnten. Das hat gestern leider nicht geklappt. Aber im Gegensatz dazu eben auch gut, dass wir nicht direkt mit der ersten Chance in Rückstand geraten sind, sondern dass Heuer Fernandes sich dann auch nochmal auszeichnen konnte.
Ja, ja, der oft gescholten ist, aber ich finde, gestern hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also da hat es ein, zwei Szenen gegeben. Du hast eben gesagt, völlig berechtigterweise, Kiel hat jetzt nicht so die hundertprozentigen gehabt, aber doch haben sie ja aufs Tor geschossen durchaus. Und einmal hat er wirklich Heuer Fernandes wirklich grandios gerettet. Hätten wir schon viel früher in Rückstand gehen können. Ja, die entscheidende Szene des Spiels, du hast es angesprochen, war dann ja in der 25., 26. Minute Jattas Grätsche. Also, als ich die jetzt live gesehen habe, gab es für mich auch überhaupt keine zwei Meinungen, der muss sofort mit Rot runter. Ne? Egal, wie möglicherweise theatralisch der Özcan dann ja sich dann nochmal wälzt oder egal, wie sehr die Kieler Bank da auch aufspringt. Und die reine Foulbewertung in der Live-Szene, sag ich mal, war für mich klare rote Karte. Ja, und dann habe ich die Wiederholung gesehen. Aber ich möchte eigentlich erstmal hören, wie standst du dazu? Wie hast du diese Szene gesehen?
Ich habe es eigentlich gerade in so einer Szene, wo ich mich gar nicht so zu 100% konzentriert habe und dann nur sah, wie Duziak den Pass ein bisschen zu weit spielt. Und ich denke mir, ja gut, dann kriegen die anderen jetzt gleich Einwurf. Alles gut. Und Bakary ist natürlich einer unserer schnellsten Spieler und wollte den noch erreichen. Und Bakary natürlich sehr hohes Tempo, sehr hohe Intensität und Dynamik. Ja. Und das sieht natürlich erstmal spektakulär aus. Ne? Also der wämst ihn schon um. Da ist natürlich dann direkt auch 1,5 Meter Rasen und dann direkt Beton und dann 1,5 Meter weiter hinten die Bank. Aber letztendlich muss ich mich, glaube ich, an Hacking halten. Also ich habe direkt am Anfang aber auch nicht auf Rot Rot vorbereitet. Es war ein ruhiges Spiel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon eine Gelbe zu dem Zeitpunkt gab. Nee. Ganz ruhiges Spiel, faires Spiel. Und ja, er kommt halt angeschossen. Das sieht aus, als wäre er ein Irrer im ersten Moment, aber das Problem ist ja auch immer, dass wenn man das Zeitlupenwissen mit einspielt und mit jeder Zeitlupe wird es weniger klar und mit jeder Zeitlupe denkt man, das war noch weniger Dynamik da drin, als es war. Also es war schon rabiat, aber also ich persönlich hätte, auch wenn es ein Kieler gewesen wäre, ich glaube, ich hätte das vollkommen verstanden, wenn da Gelb gegeben worden wäre, eben auch wegen den Rahmenbedingungen des Spiels, die es bis dahin gab.
Also ich will dem Schiedsrichter da in dieser Szene eben auch gar keinen Vorwurf machen, denn er hat ja auch nur das Live-Bild, bis es zu seiner Entscheidung kommt zumindest. So, und da war für mich auch ganz klar Rot, also wenn's ihn da schon sehr hart um. Was ich eben schon angesprochen habe, dann sah ich plötzlich diese Zeitlupen von allen Seiten und dann, finde ich, sieht man schon sehr deutlich, dass der Kieler Jatta durchaus ankommen sieht. Ne? Und was man dann auch ganz leicht erkennen kann, ist, dass bevor Jatta überhaupt den Kieler trifft, der Kieler sich schon so mit dem Rücken so halb in Jatta reinlegt, beziehungsweise dann schon mit dem Rücken so runtergeht. Das heißt im Grunde, er fällt schon so ein bisschen. Er bietet ihm an, ich falle hier gleich. Ne? Und Jatta zieht voll durch. So. Und dieses leichte Fallen, also das sah mir so ein bisschen sehr, kartenprovozierend aus, sag ich jetzt mal. Er hätte auch dagegen halten können, dann wäre es vielleicht ein Tritt gegens Knie, wäre es vielleicht tatsächlich bei einer Gelben gewesen. Ne? Also bei der reinen Bewertung des Fouls, und da greife ich eben so ein bisschen wieder den berühmten VAR an, der muss doch in der dritten und vierten Zeitlupe sehen, dass es ja eben so, genauso gekommen ist, dass der Kieler da auch so ein bisschen sehr gefallen ist. Ne? Hätte man möglicherweise so eine rote Karte zurücknehmen können? Also ich weiß jetzt gar nicht regeltechnisch, darf man das oder ja, darf man doch wohl, oder?
Dürfen tut man das auf jeden Fall. Und der Konsens so von den Leuten, die ich kenne, die jetzt auch nicht unbedingt HSV-Fans sind, sondern so querbeet gemischt, manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht, manchen ist ja egal, die haben eigentlich so zu 80-90% auch gesagt, dass das ein Witz ist, das als rote Karte zu sehen.
Ja.
Das Problem beim Videobeweis ist halt immer so ein bisschen, ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter dazu angehalten sind, dort sehr viel über die Zeitlupen das anzugucken, sondern sie versuchen schon, das in der Realgeschwindigkeit zu verfolgen, weil eben die Zeitlupe auch verzerrt. Und ich glaube, die Toleranzgrenze beziehungsweise die Eingriffsgrenze, die ist schon recht hoch im Moment. Mhm. Also es sollen ja wirklich nur ganz klare Fehlentscheidungen sein. Und es gibt halt immer noch Leute, die trotz aller Bilder und aller Zeitlupen argumentieren, dass man da rot geben kann. Und für mich ist es auch, es ist eine, vielleicht 10% der Schiris geben es so. Und das ist aber halt dann keine komplett klare Fehlentscheidung und wird deswegen dann nicht aufgehoben. Vielleicht kommen wir dann später noch zu einer zweiten Szene, wo ich mir dann sogar eher erwartet hätte, dass der Videobeweis vielleicht durchgeführt wird.
Oh, da musst du mir jetzt schon mal sagen, welche ist es?
Nee, kurz vor Schluss beim möglichen Elfmeter für Hinterseher.
Ja.
Weil da gab es genau einen Tag vorher beim Spiel Köln gegen Hoffenheim, gab es eigentlich eine relativ identische Szene, wo der Videobeweis dann das noch zum Elfmeter entschieden hat.
Okay.
Und ich finde, da hätte man durchaus eingreifen können.
Ach so, also, das war die Szene, wo er im Grunde einschussbereit ist und von hinten wird so gegen seinen Fuß noch getreten, ne? Oder
Ich glaube, einschussbereit ist ein bisschen übertrieben. Er ist ja ein bisschen.
Oder er wäre an den Ball.
Und hatte seinen Fuß ja schon in der Luft und der gegnerische Verteidiger tritt ja von unten erst in den Fuß von Hinterseher und dann fliegt halt der Ball weg. Also das ist für mich eigentlich eher ein Grund zum Eingreifen. Genau. Also ich persönlich als Fan, ich glaube, wir beide hätten uns gerne ein Eingreifen gewünscht. Und ich glaube, die wenigsten hätten argumentiert, dass man das nicht eingreifen kann. Also die meisten sagen ja, es ist kein Rot. Mhm. Aber wie gesagt, die Schwelle ist halt noch zu hoch im Moment. Und deswegen konnte man nicht erwarten, dass er das noch zurücknimmt.
Ja.
Vor allem so schnell, wie Dingert da mit der roten Karte angestapft kam. Also die hätten ihm das ja letztendlich gezeigt auf dem Videobeweis. Oder hat er sich überhaupt geguckt? Ich weiß gar nicht.
Na, ich bin mir nicht sicher.
Aber ich glaube nicht, dass er es zurückgenommen hätte, wenn er es gesehen hätte, weil er selber hat die Szene ja schon für sich bewertet und hat ja auch die Intensität gesehen. Ja. Und es war schade, weil es hat das ganze Spiel natürlich verändert. Aber letztendlich kann man nichts daran ändern. Viel schlimmer finde ich, dass Jatta jetzt ja dann auch noch mindestens wahrscheinlich 2 Spiele gesperrt ist.
Ja, genau.
Das wiegt, glaube ich, auch noch schwerer.
Auf jeden Fall, ne? Davon kannst du natürlich ausgehen, 2 Spiele Sperre und wer ist jetzt der mögliche Ersatz sozusagen auf rechts außen? Ne? Narei wird eigentlich hinten gebraucht, auch wenn ich wirklich gestern nicht begeistert war von seiner Leistung. Also Mühe hat er sich allemal gegeben, aber du siehst halt, dass Narei ich sag's mal so, kein Rechtsverteidiger ist. Ne? Also der kann vorne oder weiter vorn kann er seine Qualitäten deutlich besser ausspielen. Hinten rechts ist nicht seine angestammte Position, das hast du gestern auf jeden Fall auch gemerkt. Aber klar, wir waren noch ein Mann weniger. Ne? Das ist
ja, und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Chemie mit Jatta, die noch nicht so da war. Also die beiden haben ja relativ ähnliche Spielstile, so gehen auf die Geschwindigkeit, gehen gerne ins Dribbling, sind nicht die passsichersten zu 100%, sondern da gibt es immer mal wieder Lapsi oder Lapsus. Oder Lapsus.
Sehr gut, ja, gleich. Schlage ich gleich nach.
Genau. Und ich glaube, das ist einfach schwer mit den beiden. Jetzt werden wir es halt sowieso 2 Spiele nicht sehen mindestens, weil Jatta nicht da ist. Und es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wer da spielen kann. Also die logischste Lösung wäre jetzt eigentlich Harnik. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schwer der verletzt ist. Ich glaube, der hat nicht so was Schlimmes.
Nein,
wird wohl. Der wäre ja vielleicht auch vorne gebraucht worden, weil Hinterseher auch so ein bisschen so ein kleines Loch hat. Also ich mag ihn immer noch sehr gerne sehen, aber man hat ja gesehen, dass das Hacking da auch mal gerne ausprobiert. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass er ihn gerne in der Mitte gebracht hätte. Aber die anderen Alternativen sind Amici, der zwar in der zweiten Mannschaft ein paar gute Spiele gezeigt hat, aber ich glaube noch ein bisschen weg ist von der Mannschaft und von Zweitliga-Fußball. Und Jairo, der eben auch schon ein paar Minuten bekommen hat, aber nie so wirklich überzeugen konnte. Der hat jetzt zuletzt im Pokal gegen Stuttgart gespielt und blieb da auch sehr blass. Von daher kann man da gespannt sein, was Hacking da machen will.
Ja, also man da, im wahrsten Sinne, ne? Weil mir fällt da im Moment auch keine Lösung ein. Gott sei Dank macht Hacking ja diesen Job und nicht ich. Ne? Ja, aber
er macht den gut bisher.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das darf man hier gerne nochmal erwähnen. Also ich bin inzwischen tatsächlich großer Fan von Dieter Hacking. Wie er seinen Job erledigt, neben dem Platz, wenn es drauf ankommt, sondern im Allgemeinen auch mit Umgang mit Presse und so weiter. Habe ich in der letzten Ausgabe ja schon gesagt. Ja, die Jatta-rote Karte oder die rote Karte von Jatta, insofern spielentscheidende Szene, wenn man so möchte, weil danach musste der HSV umstellen, auch hinten. Musste auch hinterher laufen. Trotzdem war es aber so, nach dem Platzverweis, dass der HSV da weiterhin nach vorne spielte, was ich sehr gut fand. Ne? Wohl auch, um sich da hinten aus dem, ja, aus dem tiefen Anlaufen ja auch so ein bisschen herauszulösen. Aber die kamen da schon, hatten schon kleinere Chancen, würde ich mal sagen, ohne jetzt da großartig ja, wirkliche Torgefahr auszustrahlen. Aber sie haben sich immerhin nicht eingeigelt, das muss man auch schon sagen. Das fand ich ganz gut. Ne? Dennoch fiel erstmal ein Tor für Kiel. Das war so 36. oder 37. Minute, aber abseits, ein sehr kurioses Abseitstor, ne?
Ja, es war vollkommen unnötig, vom Kieler ja. überhaupt noch dahin zu gehen, was mich natürlich gefreut hat. Klar. Aber es war gar nicht so klar, wie man zuerst dachte, ne? Der Sky-Kommentator hat sich ja direkt festgelegt, so Klaus abseits. Aber unser Verteidiger hat ja gegrätscht und sich dadurch sehr lang gemacht und ich glaube, deswegen war es schon ziemlich eng.
Ja, das muss sein.
Ja, aber das irgendwie natürlich auch das Pech, dass dann kurz darauf dann wirklich das 1-0 fährt aus einer viel lächerlicheren Szene. Also das war schon eine große Chance, allein schon, wie Kiel den Angriff ausgespielt hat. Mhm. Und hat dann zum Glück für uns nicht funktioniert.
Nee.
Zeit darauf kriegen wir ihn halt doch noch rein.
Ja.
Und weiß nicht, dazwischen war, glaube ich, keine Szene, auf die man noch eingehen müsste.
Nee, nicht nennenswert. Ne?
Direkt darauf nicht kommen.
Wie gesagt, dieses Abseitstor, da muss man schon sagen, wie gesagt, der Ball wäre wohl auch so reingegangen. Und insofern vielen Dank an Herrn Özcan nochmal, dass er ihn da reindrücken wollte. Klar, im Eifer des Gefechts siehst du das wahrscheinlich wirklich nicht, dass du da im Abseits stehst. So ist es dann nun mal. Ne? Aber wie du sagst, das Gegentor dann, schwach von Van Drongelen, muss man sagen. Also gerne ich ihn auch lobe, aber auch nicht nur in dieser Szene, allgemein in dem Spiel hat er mir nicht sonderlich gut gefallen, wirkte nicht so souverän wie sonst. Ne? Hat sich auch da redlich Mühe gegeben, aber das hat dann oft auch nicht gereicht, weil er lief gern mal einen Schritt hinterher oder hat den Zweikampf dann eben verloren, wo man sonst gesehen hat, eigentlich ist es eine Bank, aber in diesem Spiel halt nicht und in dieser Szene besonders nicht. Schönes Aufbauspiel und er leistet sich diesen kapitalen Fehlpass. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem der Ball dann gelandet ist, aber ja, dann ging es sehr flott und dann rutscht auch noch Gideon Jung aus. Ne? Also und das war übrigens auch nicht das erste Mal, dass ich einen HSV-Spieler habe ausrutschen sehen. Also irgendwas scheint da auch mit unseren Schüchern nicht zu stimmen. Ne?
Aber du meinst auch nicht nur gestern, ne? Weil das zieht sich für mich schon so durch die ganze Saison,
dass komischerweise,
da immer mal wieder das falsche Schuhwerk gewählt wird. Und gerade Gideon Jung, so sehr, ich schätze ihn ja, weil viele ihn ja nicht mögen und er sich aber echt stabilisiert hat und seinen Stiefel eigentlich runterspielt. Ja. Aber das ist so eine seiner großen Schwächen, ne? Also der legt fast jedes Spiel ein, zwei Mal auf der Nase. Und Van Drongelen, dem würde man mal ein, zwei Wochen Pause gönnen. Jetzt kann man sagen Länderspielpause, aber ich glaube, dadurch spielt er sogar noch öfter, weil wahrscheinlich er wieder nominiert wird für die U21 und der dann zwei Spiele machen muss sogar.
Ja, klar. Das ist dann keine Spielpause, das ist eine HSV-Pause, aber keine Spielpause dann leider. Ne? Aber ich glaube, auf der Innenverteidigerposition habe ich eigentlich noch am wenigsten Befürchtungen so. Also ich meine, da haben wir noch genug Leute, da kommen wir ja dann auch gleich noch zu. Nummer eins ist natürlich Rick van Drongelen. Ich glaube, in der Hinterhand haben wir Leute, die, wenn nicht ebenbürtig, dann aber ganz dicht dran sind auf jeden Fall. Also da mache ich mir wirklich wenig Gedanken. Insofern könnte Hacking ihm da mal wirklich mal vielleicht mal eine Pause gönnen. Mal sehen, wie er aus der Länderspielpause dann zurückkommt, ne? Ob er da sehr, sehr, sehr weit hinten steht oder ob er Kraft braucht oder nicht, ne? Ja, Halbzeit und dann erstmal ohne Wechsel wieder aus der Pause gekommen. Ja, wie war es dann? Hat der HSV dann wieder so ein bisschen Oberhand bekommen oder also er hat schon wieder, ja, einigeln ist eh kein Thema gewesen, hat schon wieder das Glück in der Offensive versucht, ne?
Genau, man merkt halt, je länger das Spiel dauert, desto mehr, also wir müssen ja quasi für einen Mann mehr laufen. Und ich fand erstmal gut, dass Hacking so ein bisschen umgestellt hat. Also er hat zwar niemanden gewechselt, aber dadurch, dass Kittel und Hinterseher sich vorne ein bisschen anders angeordnet haben, war Hinterseher nicht mehr so verloren. Ja. Sondern die beiden haben das ein bisschen zentraler gemacht. Dadurch hat das Fehlen von Jatta auch, war jetzt im Anlaufen nicht so schlimm. Dadurch, dass man ein bisschen breiter sich gestellt hat im Mittelfeld und dann vorne die ein bisschen enger zusammenstanden, die Kittel und Hinterseher. Und ich glaube generell, Hacking hat es ja auch auf der PK gesagt, es galt erstmal keins reinzukriegen. Aber nicht dadurch, dass man sich hinten reinstellt, sondern eben dadurch, dass man weiterhin Druck macht, Kiel nicht so viel Zeit lässt. Und ja, nach vorne ging wenig. Also man hat öfter mal versucht aus der zweiten Reihe. Aber wie gesagt, das kann man auch nicht erwarten.
Nein. Es lag natürlich auch daran, dass das Kiel sich dann wirklich auch schön eingeigelt hat. Kiel hat das dann ja auch okay gemacht. Und da auch wieder die Parallele zum Wien-Wiesbaden-Spiel, denn in der vergangenen Woche war es eher so, dass der HSV so ein bisschen verwaltet hat und gar nicht mehr so viel, aus meiner Erinnerung zumindest, nach vorn gegangen ist. Und das wurde dann natürlich in der Nachspielzeit bestraft. Ja, und Duplizität der Ereignisse, aber diesmal eben mit gutem Ende für uns. Ne, Letscher, der ja, ich weiß gar nicht mehr, wann eingewechselt wurde, irgendwann 10 Minuten vor Schluss oder so muss es gewesen sein. Vielleicht kannst du mir da gleich weiterhelfen, aber ist auch gar nicht wichtig. Er wurde halt kurz vor Schluss eingewechselt. Und für Van Drongelen übrigens, ja. Und hat dann eben ja das glückliche Füßchen gehabt, aber hat es in der Szene auch sehr gut gemacht. Also es war ja dann diese Ecke und dann kam es zum Getümmel. Und Letschert ist eben hat nicht versucht, mit dem Kopf da irgendwie mitzutümmeln, sondern hat erstmal abgewartet, was passiert da eigentlich. Und hat dann gesehen, der Keeper kriegt ihn nicht, die Spieler kriegen ihn nicht, ja, dann schieße ich ihn halt rein. Ne? Fand ich super. Also, ne? Oder hast du das anders gesehen?
Nee, also erstmal Letschert kam in der 74., also war schon 74? Ein bisschen länger drin.
Okay,
alles klar. Doppelwechsel quasi mit Moritz.
Ach ja.
Und das Tor ist eigentlich ungefähr so wie das Tor, was wir letzte Woche gekriegt haben. Da muss man sich als verteidigende Mannschaft einfach an den Kopf packen, weil sowas kann einem nicht passieren, schon gar nicht in Überzahl. Vielen Dank an den Kieler Verteidiger, der diesen Kopfball mit der Bogenlampe gemacht hat. An den Torwart, der auch irgendwie zwischen Fünfer und seinem Tor hin und her geirrt ist und dann versucht hat, einen Foul zu ziehen, wo halt keins war, weil man darf da stehen, so wie Hinterseher da halt stand.
Ja.
Und wenn wir es nochmal mit der Vorwoche vergleichen, fand ich schon, dass wir in der Vorwoche gegen Wien deutlich besser gespielt haben als Kiel gegen uns, was vielleicht für uns spricht, weil wir hatten doch schon einige Torchancen in der Vorwoche noch und hätten, es lag eigentlich mehr an unserer Chancenverwertung, dass wir den Sack nicht zugemacht haben, während Kiel irgendwie mit dem Verlauf des Spiels immer weniger versucht hat, überhaupt noch auf das zweite zu gehen. Ja. Also sie hatten auch, glaube ich, im Spielbericht, den ich gesehen habe, keine erwähnenswerte Chance überhaupt in der zweiten Halbzeit. Also irgendwie ein Schuss von der 16er Kante, der 5 Meter drüber ging. Und das ist, glaube ich, in der zweiten Liga bei allen, das ist eben auch so eine Qualitätssache. Ne? Also irgendwann will man es dann nur noch über die Zeit bringen. Und wir hatten ja schon vorher einige Bälle in den Strafraum, eben vorhin von mir genannte Szene, wo wir vielleicht auch hätten 11 Meter bekommen können. Die war ja schon kurz davor.
Ja.
Und dann ist es letztendlich schon Glück, weil unsere Eckenvariante, die kann man auch 10 Meter gegen den Wind riechen, immer dieser gleiche Chipball, der stiftet halt Verwirrung. Ich finde es eigentlich beeindruckend, wie gut Letschert ihn noch reingemacht hat, weil wenn man sich das von der Hintertorkamera ansieht, dann sind da sehr viele Beine vor und auf der Linie stehen eigentlich direkt 3 Kieler und das Tor ist... Wie breit? 7 Meter ist ein Tor breit? Ich weiß nicht.
7,32 Meter. So.
Genau. Und da stehen schon mal 3 Leute. Von daher war es gut, dass er ihn überhaupt noch reingekriegt hat. Ich glaube, da gab es in der Vergangenheit schon oft genug Stürmer, die mit weniger Gegenwehr nicht den Ball reinbekommen haben. Und dann brechen halt so ein bisschen die Dämme, weil ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet. Das wirkte für mich alles wie so ein gebrauchter Tag, wo man von Anfang an irgendwie gegen die Widrigkeiten ankämpfen musste. Ja. Und dann eben der Spiegel zur Vorwoche, wo wir dann eben das Tor kassiert haben.
Ja,
letztendlich kann man sagen, hätten wir in der Vorwoche das Tor nicht kassiert und hätten dafür heute das Tor nicht gemacht, hätten wir einen Punkt mehr.
Ja.
Aber so gehen wir jetzt immerhin mit dem besseren Gefühl aus den beiden Spielen raus, haben sogar noch einen Punkt gut gemacht auf Stuttgart, die ja verloren haben.
Ja, wunderbar, dass du das sagst.
Guter Abschluss für ein sehr langwieriges Zählspiel. So.
Ja, das stimmt. Gut, dass du eben die Punktesituation angesprochen hast. Das hätte ich nämlich jetzt auch gleich als nächstes gemacht. Ne? Also Stuttgart hat parallel zu unserem Spiel 1-0 in Osnabrück verloren. Also insofern haben wir da noch einen Punkt gut gemacht. Bielefeld spielt jetzt in ein paar Stunden erst. Also das Ergebnis kriegen wir leider nicht mehr in diese Podcast-Folge rein. Es ist aber davon auszugehen wahrscheinlich, dass sie in Nürnberg gewinnen werden und dann verliert der HSV die Tabellenspitze zunächst. Ne? Auf der anderen Seite ist es auch erst der 13. Spieltag und insofern ist das noch verschmerzbar. Ne? Es geht ja wirklich darum, den Abstand zu Platz 3 zu verringern, sag ich mal. Und das haben wir immerhin mit diesem einen Punkt in Kiel dann auch geschafft. Ne? Ist dann auch okay so. Ne? Ja, ich glaube, so Großartiges gibt es gar nicht mehr über dieses Spiel jetzt zu sagen. Würde ich sagen, es steht zwar eine Länderspielpause bevor, aber Chronistenpflicht muss auch sein. Wir spielen also in zwei Wochen, jetzt muss ich kurz mal, ja, also am Sonnabend, den 23. November, 13 Uhr wieder, spielen wir zu Hause gegen Dresden. So, und jetzt müssen wir natürlich oder wollen natürlich auch gerne ein bisschen über Dresden sprechen, aber ja, die Kürze gebietet sich. Wie gesagt, es sind noch zwei Wochen hin und mal gucken. Hast du denn Dresden irgendwie jetzt im Hinterkopf als besonders gefährliche Truppe? Müssen wir vor Dresden Angst haben oder werden wir die zu Hause beherrschen? Wie siehst du
das? Na, das Gute ist erstmal, dass wir zu Hause spielen. Da sind wir ja wesentlich stärker bisher in der Punktausbeute. Dresden ist eigentlich auch so ein typisches Trap-Game in der zweiten Liga, weil einfach eine Mannschaft, die hinten drin steht, die bis jetzt noch nicht so viel erreicht hat diese Saison, die aber sehr besonderen Fußball spielt. Also die spielen eigentlich so ähnlich wie wir in Stuttgart mit sehr viel Ballbesitz und haben dort sogar meist höhere Werte als wir. Von daher bin ich gespannt, ob sie das bei uns auch durchbringen wollen. Das würde uns, glaube ich, sehr gut zu Gesicht stehen. Das hat man ja schon gegen Stuttgart gesehen, wie gut wir umschalten können, wenn der Gegner mitspielen will. Und ansonsten kann ich aber nicht so viel dazu sagen. Ich habe noch nicht so viele Spiele von ihnen gesehen. Aber ich denke mal, die Tabelle, die lügt ja auch nicht. Also bisher haben sie große Probleme. Ja. Konnten jetzt das letzte Spiel gewinnen, knapp gegen Wien. Also das ist ungefähr so ein Niveau. Ja. Und an einem normalen Tag müssen wir sie einfach schlagen.
Ja, das ja, sehe ich auch so, genauso. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Fakt, den du da erwähnt hast mit dem Ballbesitz. Ja, das könnte uns wirklich sehr gelegen kommen, muss ich sagen. Also ich darf noch ergänzen, dass vor diesem grandiosen 1-0 gegen Wien Wiesbaden, das Dresden geschafft hat, wir leider nicht, Dresden aber auch 5-mal in Folge verloren hat. Also die haben da wirklich eine Negativserie sondergleichen jetzt gerade mal beendet. Ne? Und das ist natürlich für Wien Wiesbaden besonders schade, weil dadurch ist Wiesbaden auf den 18. und Dresden hat es jetzt auf den 17. hochgespielt. Ne? Also ich bin ja schon mal baden gegangen, als ich gesagt habe, bei allem Respekt, aber so einen Tabellenletzten wie Wien Wiesbaden müssen wir beherrschen und schlagen. Ich sage das trotzdem aber auch über Dresden, die müssen wir einfach im Griff haben. Ne? Also nö, da gibt es ja eigentlich so nicht. Ne? Ja, also ne, rein von den Zahlen her müssen wir das und ich hoffe, dass die Moral, ne, die wir jetzt da in Kiel an den Tag gelegt haben, auch dazu hilft, dass wir uns dann daran erinnern. Ne? Also bei Dresden gibt es zwei Spieler, die mir immer so ein bisschen auffallen, beziehungsweise noch in Erinnerung sind. Das ist natürlich Patrick Ebert, der in seiner Karriere irgendwie schon 36 Vereine, glaube ich, hatte, der aber damals in unserem ersten Zweitligaspiel gegen Dresden ganz gut aufgedreht hat auf der rechten Seite. Auf rechts außen hat er gespielt. Ist ja nur auch schon etwas betagter, hat aber da ein ordentliches Fass aufgemacht. Und vorne drin natürlich Moussa Kone. Das ist ein guter Stürmer, oder?
Er gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn ich ihn sehe, aber die Torquoten passen so über die Saison gesehen nicht. Also ich glaube, in der richtigen Mannschaft könnte er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr abliefern. Ist auch so ein sehr kleiner Spieler, sehr schnell.
Ja.
Er hat uns ja letzte Saison auch große Probleme bereitet.
Ja.
Von daher, da müssen wir natürlich gerade, wenn wir irgendwie vielleicht Van Drongelen eine Pause geben sollten und dann mit jemandem wie Letschert spielen, das ist natürlich schon für Jung und für Letschert nicht der optimale Gegenspieler. Aber das muss man dann im Verbund eben regeln und dann hat man, wir haben ja auch schnelle Außenverteidiger, die dann einrücken können. Und wir müssen das, wie gesagt, im Griff haben. Mal abwarten, ob sie dann überhaupt so auf Konter spielen, dass er uns so gefährlich werden kann. Oder ob sie vielleicht auch im Ballbesitz mit uns mithalten wollen und uns nicht den Ball überlassen. Ich glaube, er ist halt gefährlicher, wenn er Platz hat. Von daher, können wir das vielleicht zu unserem Vorteil nutzen.
Ja, klar. Feilschneller Spieler auf jeden Fall. Und du sagst es ganz richtigerweise, Rick van Drongelen ist vielleicht da im 1:1 gegen ihn nicht der Richtige. Ne? Und insofern auch da darf man gespannt sein, was Dieter Hecke sich da ausdenken wird. Ne? Also ich sagte ja, in der Innenverteidigung habe ich da die wenigsten Sorgen, da haben wir wirklich eine Handvoll guter Männer und da wird das schon die richtige Lösung da dann finden. Da bin ich fest und gesagt. Ja, über Dresden, wie gesagt, gibt es gar nicht so viel zu sagen, bei allem Respekt. Und es ist ja auch erst in zwei Wochen noch und bis dahin fließt noch viel, viel Wasser die Elbe runter. Sogar bis nach Dresden. Ne? Kommen wir dann vielleicht auch direkt zu unserer nächsten Rubrik, ne? Und auch schon der letzten des Tages. Das ist natürlich unser HSV der Saison. Und da muss ich jetzt erstmal wieder, ich hätte beinahe gesagt, das Rätsel von letzter Woche auflösen. Nein, also die Umfrage von letzter Woche nochmal eben raussuchen. Schande über mein Haupt, das habe ich jetzt eben gar nicht gemacht. Wo habe ich sie denn? Da ist sie doch wieder. Ne? Und da gab es zum ersten Mal eine besondere Situation, denn wir haben ein Unentschieden. Das ist eine, ja, ich wusste erst gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich nenne jetzt erstmal die Prozentzahlen. Der von Hobbs genannte Tim Leibold hat 24% aller Stimmen bekommen und Adrian Fein, also unser Dauerkönig, wenn man so will, und der mein Vorschlag Dieter Hecken haben jeweils 38% aller Stimmen bekommen. Also klassisches Unentschieden, wie auch die letzten Spiele des HSV. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir da, weil es kann nur einen geben. Und Hobbs wäre nicht Hobbs, wenn er trotzdem er gerade keine Zeit für diesen Podcast hat, weil er beruflich eingespannt ist, wenn ich doch noch einen Vorschlag gemacht hätte. Er hat nämlich gesagt, bei Unentschieden können wir beiden ja mal sozusagen unsere Stimmen vergeben und wir diskutieren einfach aus, wer jetzt von den beiden es verdient hat, der Last Man Standing zu sein. So, ne? Also ich habe ja Dieter Hecking vorgeschlagen und würde jetzt Partei für Dieter Hecking ergreifen, Patrick, und du sagst vielleicht, warum Adrian Fein denn es wiederum verdient hat, hier unser Last Man Standing hier zu sein. Fang doch mal an.
Ich fange mal an. Adrian Fein, für mich immer noch unser Spieler der Saison, auch wenn er mittlerweile nicht mehr so auffällig agiert. Mhm. Aber ich glaube, die Rolle, die er auf der 6 spielt, kann keiner von unseren anderen Spielern im Kader so bringen. Und ich glaube, wenn er ausfallen würde, müssten wir das Spielsystem schon arg umstellen, weil er eben so ballsicher ist auf der 6 und mit seinen kurzen Antritten in jegliche Richtung, also er ist da ja nicht beschränkt, irgendwie nur nach hinten zu spielen oder zur Seite, sondern er dreht sich schön schnell mit dem Ball und macht so seine 15 Meter, bevor er den Ball weiterpasst. Mhm. Hat mir gegen Dresden eigentlich ganz okay gefallen, weder besonders gut noch besonders schlecht. Hat er ein, zwei Kiel. Sehr nette gegen Kiel, Entschuldigung. hatte ein, zwei gute Pässe dabei, hatte, glaube ich, einmal einen aussichtsreichen Angriff, leider ein bisschen torpediert und vor unserem Abseitstor ein bisschen zu spät gepasst. Da wäre Kittel schon früher frei gewesen. Aber wenn es eben darum geht, auch den HSV der Saison zu küren, dann ist er für mich immer noch unser bester und wichtigster Feldspieler diese Saison und dementsprechend hätte er es verdient, weiterhin der Sieger zu sein. Vor allem, weil, wie beim Boxen, ne, ein Unentschieden, da gewinnt dann der Titelverteidiger und nicht der Herausforderer.
Das ist das einzig stichhaltige Argument, was ich jetzt gelten lasse. Nein, du hast natürlich recht. Also alles, was du gesagt hast über Adrian Fein, stimmt natürlich. Ne? Ist für mich tatsächlich auch Denker und wenn man so will, auch ein bisschen Kopf der Truppe schon. Ne? Es ist natürlich nur so, dass über ihn auch jemand sein muss, der überhaupt entscheidet, dass er ihn zu diesem Kopf der Truppe macht, zu diesem wichtigsten Spieler. Ne? Und das ist natürlich Dieter Hecking. Also Dieter Hecking hat, finde ich, eine Menge Mut bewiesen. Ne? Ein Spieler, der, wie soll ich sagen, den kein Arsch gekannt hat vor dieser Saison, der dann, ich glaube, von Regensburg ja geholt wurde. Also ist natürlich ein Bayern-Spieler, aber der dann bei Regensburg oder an Regensburg ausgeliehen war und dort auch teils in der Innenverteidigung gespielt hat, dass er so einen Spieler dann auf die 6 setzt und sagt irgendwie, hier, dir schenke ich mein Vertrauen. Da gehört schon eine Menge Mut zu, finde ich. Und im Grunde das Spiel so ein bisschen oder die Mannschaft so ein bisschen um Adrian Fein herum bastelt. Ne? Das ist natürlich auch eine Qualität, die ein Trainer erstmal aufbringen muss, das zu sehen. Zumal auch Fein ja sehr, sehr jung ist. Ist er 19, ist er 20, ich weiß in dieser Sekunde gar nicht, aber er ist natürlich noch wahnsinnig jugendlich. Ich finde, da gehört ein bisschen Mut zu. Und ich hatte es vorhin ja auch angedeutet, ich bin inzwischen ja tatsächlich Hacking-Fan aufgrund seiner Art und Weise, wie er mit Spielern, wie er mit Krisen umgeht, auch mit sportpolitischen Krisen, Jatta, wie er mit der Presse umgeht. Ein so souveräner Mensch, der auch noch die gewisse Prise an Humor mitbringt. Ja, er lächelt ab und zu. Der hat einen ganz coolen Humor, glaube ich. Also ich finde, für mich ist das, wenn man so will, der Königstransfer dieser Saison bis jetzt gewesen. Und deswegen finde ich, ist Dieter Hecking noch ein Stück wichtiger als Adrian Fein.
Grundsätzlich hast du natürlich recht, dass der Trainer das Große und Ganze vorgibt. ich glaube, also man kann ihm zugutehalten, dass Adrian Fein aufgestellt hat.
Ja.
Letztendlich muss Adrian Fein natürlich die Leistung auf den Platz bringen. Und er hat sich unverzichtbar gemacht mit seinem Spielstil und mit seinen wunderbaren Spielen. Wenn du ihn rausnehmen willst, was ich verstehen kann, weil Hecking ebenfalls eine wunderbare Wahl ist und du hast ganz recht, sowohl am Platz, am Feld, als auch außerhalb des Platzes. Ich gucke mir, seit er da ist, immer die PKs an, was ich vorher nicht gemacht habe, weil das hat mich bei Wolf so überhaupt nicht interessiert, was der zu sagen hat. Mhm. Und Hacking auch unter anderem letzte Woche, während nach dem Pokalspiel ja noch bei der ARD gewesen und hat in so einer Talkrunde sehr schön auch über die Schiedsrichterei diskutiert mit Dennis Aytekin und Alex Feuerherd von Colinas Erben und Almut Schuld. Also vielleicht, wer das noch nicht gesehen hat, der kann das gerne nachholen, weil Dieter Hacking da auch mal wieder gezeigt hat, einfach, was er für ein Mensch ist und wie er denkt. Ja, jetzt habe ich sehr viel Positives zu Dieter Hacking gesagt. Das war natürlich schlecht. Deswegen mein letztes Argument immer noch, man muss den Champion besiegen, um Champion zu werden.
Ja.
Weil
ja,
letztendlich, es ist dein Podcast mit Hoops zusammen. Du kannst, ich weiß nicht, kann man bei Twitter auch vier Umfragen sonst machen?
Kann man auf jeden Fall.
Könnte
kann
man einfach beide nochmal reinwerfen zur
Not. Ja, hast du recht. Es würde ich aber tatsächlich in dieser Sekunde nicht alleine entscheiden wollen, ob Hoops da auch wirklich vier Leute recht sind. Also es ist wirklich, ich glaube, wir haben beide ganz gute Argumente abgeliefert. Ich bringe vielleicht noch jetzt die letzten entscheidenden beider Argumente für Hacking. Also das eine klingt ein bisschen gemein, aber du hast es eben selber gesagt, der Podcast gehört unter anderem auch mir, beziehungsweise ich spreche hier in schöner Regelmäßigkeit und vielleicht muss ich jetzt einfach mal mein Gastgeberrecht ausnutzen und einfach, dass meine Stimme noch so ein halbes Gramm mehr zählt. Der Grund, warum ich das gerne entscheiden möchte, ist ja tatsächlich Argument 2, dass es einfach auch mal vielleicht so ein bisschen rund gehen muss und klar, Adrian Fein, toller Spieler, aber kann möglicherweise auch so ein bisschen für Langeweile sorgen, wenn er jetzt wirklich Woche für Woche wieder neu gewählt wird. Ich möchte gerne von den Hörern und von den Votern jetzt auch mal sehen, wenn Adrian Fein nicht da ist, und diese Woche leider auch nicht nominiert werden kann, aber vielleicht in der nächsten Woche ja wieder nominiert wird, ob er dann mit so einer großen Zahl dann wieder nominiert wird und das dann ein Zeichen ist, das ist unser Mann. Also, ich finde, wir nehmen Adrian Fein jetzt mal raus und Hacking rein und dann möchte ich spätestens in der übernächsten Folge, sollte er wieder von Hoops oder mir nominiert werden, sehen, dass es da wirklich also eine große Zahl an Fein-Fans gibt, die ihn sofort wieder auf Spitzenplatz voten. Das würde ich gerne sehen. Und dann ist er auch völlig zu Recht da oben und dann kann er auch meinetwegen gerne Woche für Woche da oben bleiben. So. dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt Hacking. Bist du damit einverstanden, einigermaßen?
Ich bin einverstanden, ja.
Na wunderbar. So, ich will ja nicht hier, dass du jetzt plötzlich hier Skype beendest, ne, und nie wieder mit mir sprichst hier, nur weil ich jetzt mich so entschieden habe. Ne? Sehr schön. Dann haben wir aber noch mehr zu tun, denn wir wollen ja jeder auch noch eine weitere Person nominieren. Und ich muss gestehen, jetzt habe ich so viel über Hacking gesprochen, ich würde bei meiner Nominierung würde ich es gerne ein bisschen kürzer machen. Ich habe aufs Sportliche geachtet und wenn es denn einen Gewinner in diesem Spiel gibt für mich, außer denen, die in diesem Spiel nicht dabei gewesen sind, dann ist es für mich tatsächlich der eingewechselte Timo Letschert, der erstens hinten nichts mehr hat anbrennen lassen. Also ich habe da, du hattest gesagt, er ist in der 74. eingewechselt worden. Er hat da nichts mehr zugelassen und hat natürlich noch Kraft genug gehabt, da in der Nachspielzeit mit nach vorne zu gehen und ja den für uns entscheidenden Treffer zu ziehen. Und deswegen nominiere ich diesmal aus sportlichen Gründen Timo Letschert.
Ja, ist ich glaube, das einzige Highlight des Spiels aus unserer Sicht gewesen, von daher ist es gut. Damit hast du mir Letschert schon mal geklaut, aber ich hätte ihn eh nicht genommen. Ich hätte eigentlich sehr gerne für seine konsistente Saison und eben aufgrund dessen, dass ich dachte, er hat sich schwer verletzt und gesehen habe, wie die Hinrunde komplett bei uns zerrinnt, weil wir gar keinen Außenverteidiger mehr haben, hätte ich gerne Tim Leibold genommen.
Ja.
Aber da ich ja euren Podcast höre, weiß ich, dass er letzte Woche schon nominiert war. Deswegen muss ich ein bisschen in eine andere Richtung gehen und habe mich da mal ein bisschen auf Twitter inspirieren lassen und zwar von den Kollegen von Volkspark Watch. Die haben das nochmal ein bisschen aufgegriffen mit der gelben Karte für unseren Teamoffiziellen. Und zwar war das unser Mannschaftsarzt Dr. Götz Welsch, der ja bei der Behandlung von eben besagten Tim Leibold auch mit Christian Dingert, dem Schiedsrichter, diskutiert hat, der ja bei unserem Anhang, glaube ich, nicht so wohl gelitten war gestern durch die rote Karte und teilweise ein bisschen komische Linie was er so jetzt gepfiffen hat und wie er das bewertet hat.
Ja.
Und er hat ihm wohl deutlich gemacht, dass er keine Lust mehr auf sein Gesabbel hat und dass er bitte den Spieler behandeln will. Und ich weiß nicht, mit welchen Worten er es gesagt hat, aber er hat die gelbe Karte bekommen. Ja. Und er hat sich, ich muss generell sagen, ich finde es eigentlich ganz gut von der medizinischen Abteilung die Saison. Man hört nicht so viel darüber. Wir haben meistens nicht so viele Verletzungssorgen. Wir haben zwar vorhin darüber gesprochen, dass wir so 2-3 Verletzungen aktuell haben, die auch nicht so toll sind, weil das wichtige Spieler betrifft. Aber dafür, dass wir sehr viele verletzungsanfällige Spieler auch geholt haben im Sommer, hört man erstaunlich wenig.
Mhm.
Also so Leute wie Kittel, die ja eigentlich auch immer für ein paar Verletzungen pro Saison gut waren, die sind bisher voll im Saft. Und sowas wie Jamra ist halt eine Freak-Verletzung, wenn da das komplette Bein durch ist. Okay. Da kann man, glaube ich, der medizinischen Abteilung keinen Vorwurf machen. Mhm. Von daher vielleicht mal die Nominierung in eine andere Richtung, eben zu unserem Mannschaftsarzt, der ja auch nicht so auf dem Mittelpunkt steht.
Wunderbar. Also der Hubs wird uns gleich schlagen oder wird mich spätestens bei unserem nächsten Aufeinandertreffen schlagen, weil er sagt, wir sollen uns hier immer noch so ein bisschen betteln. Das ist ja schließlich so eine Battle Royale, hätte ich beinahe gesagt, ohne Werbung machen zu wollen. Aber ich kann gegen diese schöne Nominierung des Mannschaftsarztes Dr. Götz Wilsch natürlich überhaupt nichts sagen, weil du natürlich in dieser Szene auch gesehen hast, mit wie viel Einsatz die nicht nur auf dem Patiententisch da sind, sondern eben auch noch in dieser Situation. Ne? Die lassen sich da nichts sagen, die wollen da alles tun, um die Spieler gesund zu halten, gesund zu machen und so weiter. Und dieses Engagement verdient natürlich eine Nominierung. Ne? Ne? Kommt natürlich überhaupt trotzdem nicht gegen die Glanzleistung von Timo Letschert an. Nee, Quatsch. Das passt schon alles gut. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde diese drei Namen dann nachher eintragen. Und auf Twitter kann man dann wieder schön voten. Und ich hoffe, wieder sehr zahlreich voten. Wer ist euer HSVer des Jahres oder der Saison? Und ich bin sehr gespannt, wer diesmal sich die meisten Prozente holen wird. Sehr schön. Ja, Patrick, wir sind durch tatsächlich. Ne? Wenn ich auf meine Zettelchen gucke hier, ich habe alles abgehakt, worüber wir hätten sprechen müssen. Und mir bleibt fast nur noch über, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken. Also du hast viele, wahnsinnig viele gute Ansätze und Sätze überhaupt gesagt. Also ich bin froh, dass ich auf die Idee gekommen bin, dich hier einzuladen.
Ja, ich bin froh, dass du mich eingeladen hast. So verbringt man doch den Sonntagvormittag lieber, als aus Versehen irgendwie Sport 1 anzumachen und sich den Doppelpass oder sowas anzugucken. von daher, danke für die Einladung nochmal.
Ja.
Und ich bin auch sehr gespannt, wer das Rennen machen wird bei unserer Nominierung.
Alles klar. Also ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment nehmen soll, wenn du sagst, also dass wir besser als der Doppelpass sind, aber es ist in Ordnung. Ich nehme es mal so hin. Nein, alles gut. Also, wie gesagt, vielen Dank nochmal. Ja, liebe Hörer, das war's diesmal. Also ein bisschen anders gelaufen mit Abschieds- und Grußformeln. Hobst ist nicht da. Ihr habt einiges vermisst, das weiß ich auch so, aber ich glaube, Patrick und ich haben das ganz gut hingekriegt. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und danach hören wir uns natürlich wieder. Also, schön wieder downloaden und vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.